Genau, ich würde gerne noch kurz beten. Und dann schauen wir mal weiter. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir ja, dich anbeten dürfen. Hier im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wo wir sind gerade. Und es einfach auch digital möglich ist, dass wir an unterschiedlichen Orten sitzen dürfen und dir trotzdem Lob bringen dürfen und singen dürfen, Jesus. Ich danke dir dafür, für dieses Recht überhaupt, zu dir zu reden, zu dir zu beten und auch dich zu loben, dich aber auch, ja, zu fragen und, ja, einfach auch zu hinterfragen, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der auch antwortet, der mit uns einfach lebt auch. Und wir wollen heute in dein Wort reinschauen, wir wollen, ja, dich einfach auch besser kennenlernen wollen mit dem, wie du gehandelt hast, wie du mit Menschen umgegangen bist. Und das wollen wir einfach ja auch erleben heute. Ich bitte dich darum, dass du uns ruhig machst, dass du die ganzen technischen Hürden auch, ja, einfach, dass es nicht hindert auch. Ich bete auch für Tabitha jetzt, dass sie einfach auch gut schläft, dass sie nicht wach wird, wenn ich zu laut rede, dass sie einfach gut einschläft. Und ich bete einfach, dass du dir die Zeit trotzdem segnest, auch wenn es ungewohnt ist und auch wenn es, ja, einfach schwierig ist auch, dass trotzdem diese Zeit segnest, wo wir dich suchen, wo wir auf der Suche sind nach dir. Und ich bete einfach für die Zeit jetzt, dass du uns ruhig machst und unsere Herzen hören lässt, Jesus. Amen. Genau, und zwar ich muss hier gerade mal ein bisschen hin und her, genau. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen. Und zwar der Oberbegriff dieser Bibelstelle lautet: Jesus hilft, aber wie? Und zwar wollen wir uns Johannes, cool, ich kann das sogar nebeneinander machen. Das ist ja richtig krass. Alter, Apple ist ja richtig krass. Cool. Ja, ich hab das, okay, ja, anscheinend geht das. Jetzt kann ich euch mich links sehen und rechts meine Notizen, sonst ist es ein bisschen verwirrend. Genau. Ich hoffe, ich sehe nicht aus wie so ein gruseliger Geschichtenerzähler wegen der Lampe von oben. Ja, und zwar das Thema ist: Jesus hilft, aber wie? Und zwar wollen wir uns die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen anschauen. Ist jedem von euch bekannt und die steht in Johannes 4, Vers 3 bis 20. Und die Frage, mit der wir reingehen, ist, ja, ob du dir auch schon mal überlegt hast, wie Jesus heutzutage Menschen hilft oder helfen kann. Und vor allem nicht nur, wie Jesus helfen kann, das ist auch das, was wir ja auch oft auch erleben, sondern wie würde Jesus auf Personen zugehen? Und wie würde Jesus heutzutage mit Personen, mit Menschen sprechen? So, wird er so reden wie ein Straßenevangelist? Oder wie würde Jesus auf Menschen zugehen, wie würde er ihnen am Anfang begegnen? Und das erste Unterthema ist: Ein Mensch verliert sich selbst und gewinnt alles. Und unter dem Aspekt wollen wir uns die Geschichte jetzt mal anschauen mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und ich habe das so gemacht, ihr habt bestimmt auch eine Bibel da, aber ich gebe jetzt einfach ich nutze hier heute die geballte Ladung von Zoom aus. Und zwar gebe ich euch den Bibeltext. Zack. Genau. Und zwar jetzt kann ich aber nicht mehr meine Notizen sehen. Okay, ich lese vor. Und zwar Johannes 4, wir fangen ab Vers 1 an, bis 20. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, also sechste Stunde. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht der Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebeten. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Bis hierhin. Den Rest lesen wir gleich. Das Problem ist nur, ihr seht halt nicht mehr. Genau, ich mache die Bibel nochmal aus. Also die Story hat ja jeder schon mal gehört. Kennt jeder? Es geht um den Brunnen, Jakobsbrunnen. Es war erstmal auch ein geschichtlicher Ort, auch ein Ort mit einem geschichtlichen Hintergrund, weil es ein Ort war, den Jakob gebaut hat, also einer der patriarchischen Urväter des Landes. Und es war aber auch ein lebensnotwendiger Ort. Es war ein Ort, ein Brunnen in so einer Wüstenregion ist halt ein Ort auch, wo Leben ist. Die Menschen mussten an diesen Ort gehen, um Wasser zu holen, damit sie leben konnten. Das heißt, es war auch ein Ort, wo sich morgens und abends auch Frauen getroffen haben, um Wasser zu holen. Also das war einfach damals die Aufgabe. Die Männer waren auf dem Feld, keine Ahnung, haben irgendwas anderes gemacht. Und Frauen sind morgens und abends immer dorthin gegangen, Wasser holen. Und Jesus ist dort und trifft diese Frau um mittags, um 12 Uhr. 6. Stunde ist, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, die Zeitrechnung in Afrika ist es auch, aber auch so in diesen arabischen Ländern, da ist die erste Stunde, wenn die Sonne aufgeht. Das heißt, die erste Stunde ist 7 Uhr. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, die 6. Stunde, wo die Sonne schon auf ist, ist dann quasi 6 Uhr. Es kann zu Komplikationen führen, wenn man, gerade in Tansania war das auch, da hat man gesagt, ja, wir treffen uns um 9 Uhr, aber damit ist 3 Uhr gemeint und nicht 9 Uhr. Das kann sehr schnell zur Verwechslung führen. Genau, also es ist die 6. Stunde, wo die Sonne schon auf ist. Und normalerweise geht man morgens, früh morgens dahin, weil es dann einfach noch kühl ist von der Nacht. Oder man geht spät abends, weil dann gerade die Sonne weggeht. So um 7 Uhr geht meistens dann um 6:30 schon unter. Dann ist so um 7 Uhr ist dann schon relativ dunkel. Und dann ist es kühl. Ja? Das heißt, es ist einfacher, die schweren Krüge nach Hause zu schleppen. Oder man musste auch am Brunnen warten, bis man überhaupt erstmal dran kam, das Wasser zu holen. Und dann hat man das natürlich nicht in der Mittagshitze getan, weil das ja auch super anstrengend ist, die mehreren Liter Krüge nach Hause zu tragen. Aber diese Frau nimmt diese Mittagshitze in Kauf, um einer Sache aus dem Weg zu gehen. Ja, das haben wir jetzt in der Geschichte ja schon gelesen. Sie möchte den Kontakt mit den anderen Frauen aus dem Weg gehen. Also sie möchten diesen anderen den Kontakt vermeiden. Und von Anfang an fragt man sich erstmal, aus was für einem Grund? Warum will sie den Kontakt zu diesen Frauen vermeiden? Ja, vielleicht sucht sie die Einsamkeit auch. Vielleicht ist sie auch ein Mensch, der einsam sein möchte. Oder vielleicht ist es auch, weil sie sich schämt vor etwas. Sie geht dem Menschen aus dem Weg, weil sie sich für etwas schämt, was in der Vergangenheit ist. Oder auch, was wir auch später lesen werden in der Gegenwart. Ne? Aus Scham entsteht diese Einsamkeit. Und das ist das Gefühl, wo sie sich verurteilt fühlt, auch von den anderen Frauen. Wenn man stellt sich sowieso Lästerschwestern vor, die da am Brunnen sich treffen, ein bisschen rumschnattern. Das ist doch die und die, die hat doch das und das gemacht. Also es war so ein, ich weiß nicht, ob ihr es selber schon mal, also ich habe auch ein bisschen länger drüber nachgedacht, so was bedeutet überhaupt auch Scham oder sich schämen vor etwas oder was sind denn Gründe, sich auch zu schämen? Ne? Ich weiß nicht, ob du auch ein Beispiel hast aus deinem Leben, wo du sagst, so, okay, das war ein Moment, das war mir einfach unangenehm, da habe ich mich geschämt auch. Ja? Vielleicht wenn bei einem Schulauftritt irgendwas Blödes passiert oder keine Ahnung, oder man irgendwas Dummes sagt in der Gruppe, wann ist dieser Zeitpunkt, dass man sich schämt? Und auch die Konsequenzen davon, wo Leute einen verurteilen, so, wo Blicke einem schon sagen, so, boah, das ist doch die und die. Und oft ist es ja auch bei Scham, wo wir selber schon uns klein machen und sagen so, boah, was denken andere über mich auch? So Thema Bodyshaming oder sowas, entspreche ich nicht diesem medialen Schönheitsbild? Ja, was denken die anderen Leute über mich, weil ich das und das zum Beispiel habe oder weil ich das und das trage oder weil mir irgendwas anderes fehlt oder so. Also oft ist es ja auch selber, wo wir uns in diese Scham reinbringen, nur weil wir denken so, was denken denn die anderen über mich auch? Das war bei dieser Frau so. Und der nächste Punkt ist, Jesus sieht den Menschen und macht den ersten Schritt. Und das ist für mich sehr interessant. Und zwar, wie begegnet Jesus dieser Frau? Ich lese vor, Vers 7 und 8, seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam diese Frau an den Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus' erste Interaktion mit dieser Frau ist, Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Das war erstmal auch schon gegen die gesellschaftliche Norm. Jesus hat nicht normal gehandelt. Männer würden nicht einfach so eine Frau ansprechen an Brunnen. Das ist einfach in so Kulturen normal, in so arabischen oder auch afrikanischen Kulturen ist es normal, dass für mich auch in Tansania wäre es unnormal gewesen, ich hätte nie eine Frau angesprochen auf der Straße, in so einem traditionellen Dorf zum Beispiel. Ne? Da hat man das einfach nicht gemacht. Ne? Und dann auch der andere Punkt, was sie selber sagt, so, Jesus ist Jude und sie ist eine Samaritanerin und die beiden Völker oder die beiden Gruppen waren zerstritten. Das heißt, sie haben erst recht nicht miteinander geredet. Stichwort barmherzige Samariter und so. Und vor allem sagt er nicht so, ja, einen wunderschönen guten Mittag, warum gehen Sie denn um diese Zeit Wasser holen? Nein, er sagt nicht Hallo, er begrüßt diese Frau nicht, sondern er fängt erstmal mit einer Bitte an. So, das ist ja eigentlich noch so, erstmal, dass er überhaupt mit dieser Frau redet, weil es unnormal ist, dass ein Mann mit einer Frau so anspricht, dann auch Jude, Samaritanerin, und er sagt noch nicht mal Hallo, sondern er sagt einfach nur so, ja, gib mir zu trinken. Halt, er fängt auch noch mit einer Bitte an. So, also schon mal sehr unnormal und außerhalb dieser normalen gesellschaftlichen Norm, wie ein Mensch normal einem anderen Person begegnen würde. Und das ist auch, warum die Frau in Vers 9 lesen wir dann, überrascht, fragt die Frau. Und die Frau war natürlich erstmal baff, erstmal stutzig auch, weil es ungewöhnlich war, dass das passiert. Ja. Und als Jesus mit dieser Frau redet, als er sie um was zu trinken bittet, fällt ihm auf, dass dieser Frau etwas fehlt. Aber Jesus kommt nicht direkt mit der Tür ins Haus. Er sieht, dass diese Frau mit Scham zu kämpfen hat. Er sieht, dass dieser Frau etwas fehlt, dass sie etwas braucht, ja, auch Heilung braucht. Aber er kommt nicht direkt mit der Tür ins Haus und sagt, ey, du hast das und das Problem, du musst das und das machen. Ne? Das ist ja oft so, so wie wir auch mit Menschen über Jesus reden, ja, so in Evangelisation oder so, sind wir oft so, ey, du musst Jesus kennenlernen, weil du Sünder bist. Ja, das stimmt schon, aber so, Jesus geht hier Schritt für Schritt. Ja. Okay, meine Box ist gerade ausgegangen, ich war gerade kurz verwundert. Jesus geht Schritt für Schritt vor. Er fährt nicht mit der Tür ins Haus. Und dann macht die Frau sich fast schon lustig. Vers 9, überrascht fragt die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Und dann auch Vers 11, sagt sie, du hast doch noch nicht mal was, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Also sie macht sich ja fast schon lustig und sagt so, Alter, du hast doch nicht mal einen Eimer. Wie willst du mir denn Wasser geben, das geschweige denn lebendiges Wasser? Wie willst du mir Wasser geben, wenn du nicht mal einen Eimer hast zum Schöpfen? Ja. Dann die Versen 10 und 12 sind so diese wichtigen Aussagen von Jesus, wo er das nochmal klar sagt. Jesus antwortet, Vers 10, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so seine Identität, damit sagt er so ein bisschen, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Vers 12, nee, nicht Vers 12, genau, Vers 13, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Die Frage, warum sagt Jesus, warum benutzt Jesus dieses Bild mit dem Wasser? Das ist die erste Interaktion, die er mit der Frau hatte. Er hat gesagt so, gib mir zu trinken. Ja, es hat was mit Wasser zu tun. Und er benutzt dieses, er wusste ja schon, dass diese Frau etwas fehlt, ja, dass diese Frau etwas braucht und dass diese Frau mit etwas kämpft. Und er benutzt dieses Wort, dieses Bild Wasser, weil es genau das ist, was die Frau gerade braucht. Sie kommt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Ja. Und das braucht sie. Und genauso ist das Bild Wasser etwas, was ihr jeden Tag ihren Schmerz zeigt. Ja, jeden Tag geht sie zu dem Brunnen um die Mittagszeit und holt Wasser. Ja, und jeden Tag, sie braucht dieses Wasser zum Leben. Und jeden Tag wird sie erinnert an diesen Schmerz, an diese Scham, die sie hat, Menschen aus dem Weg zu gehen, Kontakten mit den anderen Frauen zu vermeiden, weil sie Angst hat vor dieser Scham und Angst hat vor dem Lästern der Frauen. So, und deswegen nutzt Jesus auch dieses Bild mit dem Wasser, weil es genau das ist, was die Frau braucht. Ja, aber sie ist misstrauisch und dann dieses Beispiel, du hast doch nicht mal einen Eimer und willst mir Wasser geben. Und dann fängt die Frau an zu verstehen. Und zwar ab Vers 15, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Und die Frau denkt, dass es wirklich um das Wasser geht. Weil sie sagt, wenn er mir Wasser gibt, dass ich nie mehr Durst habe. Ja, dann, wenn ich keinen Durst mehr habe, brauche ich auch kein Wasser. Das heißt, ich muss auch nicht jeden Tag zu diesem Brunnen gehen. Und ich muss nicht jeden Tag in meinem Schmerz über den Weg laufen oder begegnen. Also ich bin quasi befreit davon, weil ich kann Menschen aus dem Weg gehen. Ich kann einfach zu Hause bleiben und ich muss nicht mehr Wasser holen. Das heißt, sie sagt, ja, gib mir dieses Wasser, ne? So, und sie denkt wirklich, dass es wirklich um Wasser geht. Und Jesus redet aber von einem Leben mit Gott, so diese lebendige Quelle. Und das ist ja das, also ich, so, ja, genau, also sie glaubt daran, dass Jesus etwas hat, was er ihr geben kann, was sie auch befreit von der Scham und vor allem von ihrer Vergangenheit. Und Jesus weiß von der Scham von der Frau, habe ich am Anfang gesagt. Ne? Als Jesus ihr begegnet ist, wusste er, dieser Frau fehlt etwas und diese Frau benötigt etwas. Aber Jesus möchte das Innerste des Menschen. Ja, die Frau ist jetzt erstmal offen auch für die Botschaft Jesu, die er hat, das Evangelium, was ihm ja wichtig ist. Aber was erwidert Jesus als nächstes? Ne? So, die Frau steht da und sagt, ja, gib mir von diesem Wasser, gib mir von diesem lebendigen Wasser, was Jesus ja gesagt hat. Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um dieses Wasser bitten. Sie steht da und sagt, ja, gib mir davon. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, ab Vers 16, geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Was sagt Jesus? Das stimmt. Ja, das heißt, er wusste, es war eine rhetorische Frage, er wusste, dass sie keinen Mann hat. Du hast keinen Mann, 5 Männer hast du gehabt in der Vergangenheit und der, den du jetzt hast, ist nicht der Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Und wie war der Gesichtsausdruck der Frau? Sie sagt, gib mir von diesem Wasser. Was sagt Jesus? Ja, komm mit deinem Mann vorbei. Und poolt genau in dieser Wunde, genau in dieser Angst, in diesem Schmerz, in dieser Sehnsucht, poolt er irgendwie noch drin rum und entlarvt es so irgendwie, ne? Und sie muss so gedacht haben, so, du wolltest mir doch einfach nur Wasser geben. Warum fragst du das jetzt? Warum konfrontierst du mich damit? Aber Jesus setzt genau da an und konfrontiert die Frau mit ihrer Scham, ihrer Schuld und ihrer Angst. Weil Jesus geht es darum, diese Frau zu heilen. Ganzheitlich, komplett. Ihm geht es nicht darum, so, ah, top, so evangelisationsmäßig, oh, die beißt an der Evangelisationsangel, schnell zieh den Fisch ran und schnell taufen und dann haben wir sie. So, ihm geht es nicht darum, um eine äußerliche Quick-Fix-Lösung, ja, dass sie nicht mehr zu diesem Brunnen gehen muss, sondern Gott, Jesus geht es darum, dass sie eine Gottesbeziehung hat. Denn in dem Wesen der Gottesbeziehung ist Intimität. Es geht um das Innerste des Menschen. Es geht nicht um eine äußere Form. Es geht nicht um das Äußere, sondern es geht um das Innerste. Es geht um das Ganzheitliche der Person. Er möchte die Identität der Frau heilen und nicht nur verhindern, dass sie nicht mehr zum Brunnen muss. Ja, das ist ja nicht die Ursache. Das ist ja das, was sie gerade macht und wovon sie auch befreit wird. Aber was ist die Ursache? Die Frau wird konfrontiert mit ihrer Schuld, ihrer Scham und ihrer Angst. Das, was sie hat. Das ist ihre Vergangenheit. Ja, diese 5 Männer und dieser Mann, den sie jetzt hat irgendwie und was das für eine Beziehung auch. Das ist ihre Vergangenheit und das ist auch die Ursache von ihrer Scham, warum sie den Menschen aus dem Weg geht. Das ist ihre Angst auch und ihre Schuld. Ja. Und dann Vers 20 ist die Reaktion. Vers 19 sagt sie, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, weil er vorausgesagt hat, wie das ist mit ihren Männern da. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Das ist ihre Reaktion darauf. Ja. Jesus sagt das mit den Männern. Sie sagt, du scheinst ein Prophet zu sein. Und das ist ihre Reaktion darauf. Die Frage, die sie hat, wo kann ich diesem Gott anbeten? Wo kann ich diesem Gott begegnen auch? Ja, sie sagt, also ihr betet den Gott da an. Wir beten ihn hier an. Wo kann ich diesen Gott kennenlernen? Wo kann ich diesem Gott begegnen auch? Sie erkennt, dass er sie frei machen kann. Und deswegen sucht sie diese Begegnung auch mit diesem Gott. Und so ist es auch bei uns. Wir haben immer 2 Möglichkeiten. Also das ist bei ihr, was diese Sündenerkenntnis hervorgerufen hat. Sie hat erkannt, okay, ich bin ein Sünder. Das, was ich tue, das ist schlecht. Ja, und bei ihr kam diese Reaktion der Sündenerkenntnis war die Suche nach Gott. Wo kann ich diesem Gott begegnen? Wo kann ich diesen Gott anbeten? Ja, und wir haben immer 2 Möglichkeiten, wenn wir diese Sündenerkenntnis haben, wenn wir merken, dass wir zum Beispiel gesündigt haben, wenn wir etwas getan haben, was nicht Gottes Willen entspricht. Ja, also Zielverfehlung, Lüge, Hass und so on. Ja, alles, was uns zerstört, was diese Beziehung mit Jesus zerstört. Alle Dinge, die zwischen mir und Jesus stehen oder zwischen mir und Gott. Wir haben immer 2 Möglichkeiten. Wir haben einmal die Wahl, es irgendwie zu verdrängen, irgendwie so lange einfach uns irgendwas einzureden, dass wir nicht mehr dran denken. In 2 Wochen haben wir es vergessen. Oder wir reden uns ein, ja, so schlimm ist es, war das jetzt auch nicht. Ist doch alles cool, ist doch alles gut. Und wir fangen es an, irgendwie zu verdrängen. Oder auch so ein bisschen zu verstecken vor Gott. Ne? Und die andere Möglichkeit ist, hinzugehen zu Gott. Ja, Gott zu begegnen. Ja, weil er das, was wir vor 2 Wochen gefeiert haben, Ostern, er hat uns befreit von dieser Sünde, er hat uns vergeben von dieser Sünde. Gern Dinge, die Frau gefühlt hat. Schuld, Scham und Angst. davon hat Jesus uns befreit. Das heißt, da haben wir diese zwei Möglichkeiten. Entweder Verdrängung, sagen, ach, es ist nicht so schlimm, das schadet meiner Beziehung nicht, uns Dinge, Loopholes suchen, uns Dinge zurechtreden, oder wir haben die Möglichkeit, auf Jesus zuzugehen und ihm unser Innerstes zu geben, ja, ihm zu begegnen und ihm unsere Sünde zu geben auch, ne? Also ist ja auch ein heilender Prozess auch. Mit dem Verdrängen ist es dann irgendwie so wie mit der Quick-Fix-Lösung, ja, irgendwann muss ich halt nicht mehr zum Brunnen gehen. Dann habe ich das mit dem Lügen oder mit dem Lästern irgendwie dann mal auch, ich wollte damit eh mal aufhören, ne, dann höre ich damit auf, aber die Ursache ist immer noch die gleiche, die ist immer noch da. Ja, aber wenn ich zu Jesus hingehe, dann gebe ich ihm mein Innerstes preis, dann begegne ich ihm und sage, hier bin ich, sündhaft, ich habe Bockmist gebaut und nimm du die Schuld von mir und reinige mich. Das, was die Frau erlebt hat. Und ich lese jetzt noch von 20 bis 29 gerade noch zu Ende. Ich mache das nochmal groß. Okay, ab 21. Auf die Frage, wo bete ich ihn an? Jesus erwiderte, glaub mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Das ist dieser Prozess eigentlich, den diese Frau gerade durchgemacht hat, ne? So zum wahren Anbeter zu werden. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, sagt sie. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Also auch wieder gesellschaftlich nicht so ganz konform. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute auf, aus dem Ort auf dem Weg zu Jesus. Also bis hierhin. Und das ist auch das ist auch so diese Reaktion, die die Frau dann hat. Ich muss hier gerade mal kurz gucken, ich bin hier, Technik. Okay, das ist diese Reaktion auch, die die Frau hatte, als Jesus mit ihr geredet hat. Er hat ihr alles gesagt. Was ist die Konsequenz oder die Reaktion der Frau? Was macht die Frau? Die Frau rennt in die Stadt, ja, und redet und sucht den Kontakt mit den Menschen, denen sie vorher aus dem Weg gegangen ist, und hat ihnen gesagt, wen sie getroffen hat. Ja, das heißt, es ist keine Scham mehr gegenüber den Menschen da. Im Gegenteil, sie läuft sogar auf die Menschen zu und redet sogar mit den Leuten. Also es ist so dieser Heilungsprozess auch, ne? Sie meidet den Kontakt nicht mehr, sondern sie sucht sogar den Kontakt. Ja, sie wurde befreit von der Scham und von der Angst. Dann auch so dieses Bild, sie hinterlässt den Eimer. Also Eimer nicht, sie hatte keinen Eimer, sondern sie hatte, wo steht's, 28, die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück. Also es war auch so ein sinnbildliches, sie geht als veränderter Mensch und wurde von diesem täglichen Schmerz befreit, in der Mittagssitze zu diesem Brunnen zu gehen. Ja, sie hat diesen alten Menschen hinter sich gelassen und geht als veränderter Mensch zu diesen Frauen auch zurück, nachdem sie Jesus, dem Messias, begegnet ist. Und das so, so passend irgendwie so zwei Wochen nach Ostern, weil es genau das ist, was wir vor zwei Wochen gefeiert haben, ne? So diese Befreiung von der Scham, ja, und die Befreiung auch von unserer Schuld, von unserer Sünde, ja, und auch die Befreiung von Angst, gerade in der momentanen Corona-Situation, ist genau das, was wir brauchen. Ja, wir brauchen diese Befreiung, Loswerdung von der Angst. Und ich will euch einfach ermutigen, auch in dieser Sündenerkenntnis. Oder wenn wir merken, okay, hier läuft irgendwas gerade aus dem Ruder, nicht noch mehr wegzulaufen vor Gott, sondern ihm unser Innerstes zu geben, weil er ist unser liebender Vater, sagen wir immer, ne? Und es ist das so, oft fühlt man sich ja schlecht, boah, meine Beziehung ist gerade so schlecht zu Jesus oder zu meinem Gott. Und dann oft aber laufen wir noch mehr weg irgendwie davor. Aber das ist genau das Falsche, sondern er möchte, dass wir unser Innerstes ihm vorleben, vorgeben, damit wir wahre Anbeter werden, wie Jesus hier gesagt hat. Und ja, dazu möchte ich euch einfach ermutigen. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss beten. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das feiern dürfen. Ich danke dir dafür, dass du dieses Beispiel gebracht hast mit dieser Frau, dass wir davon lesen dürfen, dass wir davon lesen dürfen, wie du sie befreit hast, auch von der Scham, was andere Leute von uns denken. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo so viel geredet wird und wo es so viel um äußeres Image geht und so viel um, wer bin ich, was habe ich und wie toll bin ich. Und so eine schwierige Zeit auch irgendwie so auch klar zu erkennen, was meine Identität ist und dass wir keinen Grund haben, uns zu schämen, sondern dass du uns von dieser Scham befreit hast. Und ja, ich bitte dich einfach da auch drum, dass du uns das immer wieder auch neu zeigst, dass du Situationen, wo wir uns schämen, Situationen auch, wo wir Angst haben, dass du uns zeigst, dass wir keinen Grund haben, Angst zu haben. Weil du uns von dieser Angst befreit hast und du uns auch von dieser Scham befreit hast, Jesus. Du hast uns verändert durch das, was am Kreuz passiert ist und hast uns angenommen aufgrund unseres Glaubens, weil wir daran glauben, dass du der Messias bist. Wir glauben daran, dass du wahrhaftig am Kreuz gestorben bist und wahrhaftig aufgestanden bist. Ja, so. Daran glauben wir. Wir glauben, dass es wirklich passiert ist und dass du Gottes Sohn bist. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir da dein Gesicht erkennen dürfen. Auch gerade in dieser Geschichte, wie du mit dieser Frau umgehst, auch so völlig außerhalb dieser normalen, dieser gesellschaftlichen Norm und du brichst da irgendwie durch und es ist einfach schön zu sehen, dass du ein Gott bist, der auf uns zugeht, der uns begegnen möchte und ja, uns begegnet und Kontakt mit uns sucht und mit uns redet. Jesus, ich danke dir dafür. Und später, weil du den Abend noch segnest, die Zeit zusammen über Zoom, digital, dass wir einfach ja noch eine tolle Gemeinschaft haben dürfen und eine gesegnete Zeit haben dürfen. Jesus. Amen.